Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Hey, willkommen zurück. Und damit meine ich nicht euch. Ihr habt uns letzte Woche ja gehört. Ich meine Christian Huber und mich. Wir waren nämlich die letzten zwei Wochen im Urlaub.
In Bella Italia.
Ohne, dass das irgendjemand gemerkt hat, weil wir vorproduziert haben. Und jetzt sind wir wieder da.
Ja.
Und freuen uns sehr.
Du siehst sehr erholt aus.
Das ist eine Lüge. Du siehst sehr erholt aus.
Ich sehe sehr erholt aus. Das ist aber nicht sympathisch, wenn ich einsteige mit ich sehe sehr erholt aus. Du siehst ein bisschen erholter aus als sonst, muss ich sagen. Aber du bist auch schon länger wieder da als ich, ne?
Ja, ich bin, glaube ich, eine Woche wieder da. Und ich aus beruflichen Gründen lese ich gerade sehr viel. Und meine Augen sind ja eh sehr empfindlich. Also ich habe, früher hat man mich mal damit aufgezogen, dass ich Penishaut um die Augen habe, weil die so super dünn ist. So richtig dünne Haut um die Augen. Deswegen sieht man meine Augenringe auch immer sehr stark. Und jetzt habe ich auch noch Neurodermitis, die sich da niedersteckt. Und durch das Lesen wird es nicht besser.
Aber du warst doch gerade im Urlaub. Woher kommt jetzt Neurodermitis und schon wieder so Stress? Bist du auch so, dass in der Sekunde, in der du in das Flugzeug nach Deutschland einsteigst, ist die Erholung weg?
Nee, tatsächlich würde ich über mich selber sagen, dass ich mich fast jedes Mal auf die Rückreise freue. Und
wieso freust du dich auf die Rückreise?
Nicht auf die Reise an sich, sondern aufs Zurückkommen, aufs Zuhause. Und dass das immer mein zweiter kleiner Urlaub ist, der Urlaub vom Urlaub. Dass ich mir meistens das immer versuche so einzurichten, dass ich noch zwei Tage habe oder so, die ich dann daheim bin. Weil ich im Urlaub immer dann so nach einer Woche anfange, mein Zuhause zu vermissen.
Ja, geht mir auch so. Also ich habe im Urlaub auch so ein, zwei Mal den Moment, wo ich meinte, so jetzt freue ich mich wieder auf mein Bett. Das ist halt vor allem so. Aber dann guckst du wieder aufs Meer raus und denkst dir so, nee, eigentlich ist es hier doch schöner. Als wir zurückgeflogen sind, wir waren in Sizilien für zwei Wochen und sind in Palermo ins Flugzeug eingestiegen und es hatte halt noch so 28 Grad, strahlend blauer Himmel, steigen ins Flugzeug ein, fliegen, ich höre irgendwie so Podcast auf dem Flug, guck hinter Frankfurt, der Pilot sagt dir dann immer durch, jetzt sind wir hinter Frankfurt, machen sich mal fertig für die Landung, bla bla bla, guck aus dem Fenster, grau in grau in grau und dann Sinkflug halt auf den Flughafen, ich glaube, wir sind 10 Minuten einfach durch Regen geflogen.
Aber vermisst du das nicht auch ein bisschen?
Nee.
Ich freue mich da immer ein bisschen drauf.
In diesen zwei Wochen habe ich das deutsche Wetter keine Sekunde vermisst.
Vielleicht muss man kurz noch aufklären. Wir waren beide in Italien, aber es klang jetzt so, wir sind nicht gemeinsam in den Urlaub.
Was ein bisschen schade ist.
Aber es war schon ein komischer Moment. Wir haben das ja unabhängig voneinander geplant.
Ja.
Und dann gemerkt, wir sind zur selben Zeit im selben Land.
Wobei man da schon auch sagen muss, unterbewusst haben wir das dann schon so geplant, weil du warst, glaube ich, sehr weit im Norden und ich war sehr weit im Süden.
Ja, ich habe da noch mal ein bisschen umgebucht.
Aber kennst du das, wenn du bist irgendwie in Italien und du weißt, ein Freund von dir ist auch gerade in Italien, man fragt sich so, treffe ich den jetzt gleich? Aber es sind ja hunderte Kilometer trotzdem.
Ja, klar, natürlich kenne ich das, weil es ja genauso war.
Ja,
und ich wirklich das Gefühl hatte, ja, jeden Moment könntest du um die Ecke kommen und dann sehen wir uns irgendwie.
Wo wart ihr unterwegs?
Wir waren recht weit oben im Norden unterwegs, Rom, dann hoch Richtung Florenz und so, also Toskana.
Ah, wart ihr in Florenz auch?
Ja.
Da war ich vor zwei Jahren auch sehr, sehr, sehr schön. Wir waren in Sizilien und ich dachte erst so, ich bin Norditalien-Typ, aber ich bin Süditalien-Typ. Das ist irgendwie, es ist erdiger und es ist irgendwie rougher und so. Und Palermo ist die lauteste Stadt der Welt und so. Und das ist, finde ich, voll geil.
Ja, was hast du so für Eindrücke mitgenommen?
Dass die Leute eigentlich wesentlich ärmer sind als bei uns in der Gegend, aber trotzdem wesentlich glücklicher tatsächlich. Mhm. Also es ist so, weiß ich nicht, ob das dieses Klischee ist, mit es scheint ja immer die Sonne und man lebt am Meer und so, vielleicht. Aber alle Leute, die ich getroffen habe, haben so erzählt, die verdienen halt unfassbar wenig Geld, aber die meinen dazu, ja, zum Leben reicht's und guck, wo ich hier leben kann und so.
Ja, aber andererseits, so ein wildfremder Mensch würde nicht sagen, ja, ey, die ist es so schlimm und meine Familie, ich kann sie nicht ernähren. Also, naja, darf ich dir noch ein Toastbrot bringen, lieber Tourist?
Ne, wir waren erst in Palermo und dann an so einem Strand in der Nähe und sind dann ein bisschen weiter die Küsten runter gefahren, waren so in so einem ganz kleinen Ort und haben uns da relativ schnell mit den Einheimischen angefreundet. Also, so ein ganz kleines Fischerdorf, es hat irgendwie 400 Einwohner, also so richtig klein, klein.
Mhm.
Und keine Touris und nichts. Und da gab es zwei Restaurants und einen winzig kleinen Supermarkt und so einen Tabakoladen. Ich weiß nicht, ob diese italienischen Tabakoläden, wo es so Zeitungen und wo es immer diese Gazzetta della Sport gibt, diese rosa-rote Fußballzeitung. Und es gibt aber trotzdem, und das ist halt anders so zu deutschen Kiosken, so eine unfassbar liebevolle Theke mit Eiscreme. Und zwar nicht mit irgendwie eine Schöllertruhe, sondern wirklich mit selbstgemachtem Pistazieneis und
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja, ne? Dass die teilweise die Läden aussahen wie so Playmobil-Läden.
Ja.
Wo dann halt so, als wenn, also auch wenn da irgendwie Schinken verkauft, wo dann hing da halt wie bei einem Playmobil-Laden so eine ganze, so ein ganzer großer Schinken an der Wand.
Ja.
Oder Käse, so räderweise. Es sah alles aus, wie als wäre es nicht ein Laden, sondern ein Museum, das irgendwie die Verkaufssachen ausstellt.
Und wenn du in diesem Tabakoladen, der nichts anderes ist als ein Kiosk, da kannst du Drinks bestellen. Also ich habe dann irgendwie abends wollte ich einen Grappa.
Wie viele Fettnäpfchen hast du, in wie viel hast du dich reingelegt?
Fettnäpfchen, nicht so viel abgezogen sind wir dreimal worden. Aber woanders kann ich gleich erzählen. Okay. Fettnäpfchen, nicht so schlimm. Mhm. Ich weiß manchmal nicht genau, was ich zu den Leuten gesagt habe, weil ich habe dann irgendwann fange ich an, Italienisch zu reden, klar. Und dann sind aber so deutsche Worte,
wo du kannst Italienisch?
So, nee. Ach so. Aber wo so deutsche Worte.
Du denkst, so du würdest Italienisch reden.
Luftpumpo.
Ah, scusi, Spaghetti.
Nein, wirklich, aber wenn ich sage, wir haben hier eine Luftmatratze, sage ich das noch auf Englisch und dann weiß ich das englische Wort für Luftmatratze nicht.
Nein.
Und dann sage ich Luftpumpo.
Oh nein, ist das schlimm. Oh, ist das peinlich. Oh nein.
Und dann, nein. Aber dann sagen die mir das italienische Wort und das merke ich mir dann meistens. Ich weiß nicht, was Luftpumpe
auf Italienisch heißt. Nein, aber, Christian.
Und irgendwann habe ich dann, aber lerne ich dann auch die Worte. Die sagen mir dann halt ganz viele Sätze, die ich nachsprechen soll. Und da weiß ich manchmal nicht ganz genau, ob die mir Quatsch erzählen, weil wenn ich den Satz dann richtig sage, lacht dann so der ganze Tabakuladen. oder ob ich einfach dann falsch ausgesprochen habe. Aber also wenn man in so einem Tabakuladen, habe ich halt das Gefühl, und das ist, finde ich, überhaupt in Italien zumindest, in den Orten, wo ich bisher war, so, die achten mehr drauf, dass es schön ist. Also wenn du jetzt einen Grappa bestellst, zum Beispiel um 10 Uhr abends in so einem Kiosk, dann kriegst du nicht irgendwie so ein Lörrach Fläschchen hingeknallt, das wahrscheinlich schon mal offen war und mit Wasser verdünnt nachgefüllt wurde, sondern du kriegst halt ein Glas und du kriegst ein richtiges Grappaglas und du kannst aussuchen, möchtest du einen dunklen oder möchtest du einen hellen.
Das ist eine absolute Schlemmerkultur, habe ich auch festgestellt. Ja, und es wird ja auch immer zu ganz komischen Zeiten gegessen, nämlich mittags und dann ist plötzlich 3 Stunden lang alles zu, was an Essen geht. Und dann spät abends wieder, so um 7, 7:30, 8 machen dann die Restaurants erst wieder auf.
Genau, du bist der Erste.
Spät in die Nacht wird dann noch richtig schön in 4-Gänge-Menüs gegessen.
Ich finde, also auch bezeichnend ist, wie viel länger die Kinder wach bleiben. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das, falls das langweilig ist, sorry, vielleicht ist es so ein bisschen, wie man so eine alte Dia-Show anguckt von Leuten im Urlaub.
Ja, und hier dann noch und 16 Mal dasselbe Strandfoto irgendwie. Ja,
ich hab so viele Strandfotos gemacht, wo nichts anderes drauf ist als Strand. Und Belli hat sich die ganzen Fotos dann rübergezogen zu sich und hat dann so Fotos aussortiert, als wir im Flugzeug zurück waren. Und ich gucke so, wie sie so durchscrollt und Fotos löscht. Und gucke so, als sie gerade eins von mir löscht. War so, okay, gut, that is a sign. Ich finde halt so bezeichnen, wie viel länger die Kids, also wirklich die Kinder wach bleiben. Ich bin um 11 ins Bett, jeden Tag.
Ich stand jeden Abend um 7 vom Restaurant und wollte mein Essen endlich haben, weil ich Hunger.
Da kommt der Deutsche
durch. Ich wollte um 10 dann mich auch wieder ins Bett. Ja, und ich habe also wirklich die Todsünde begangen.
Was hast du gemacht?
Die Todsünde nach dem Essen abends.
Sündela?
Nein, Christian, nein. Abbruch. Abbruch. Ich habe die Todsünde begangen. Ich habe einen Cappuccino nach dem Essen bestellt.
Ah.
Und den soll man, also ich glaube, ab irgendwie 12 Uhr, es ist ein Affront, irgendwas anderes
Espresso
zu trinken als Espresso.
Ja.
Und man denkt, Espresso kommt daher, weil es irgendwie schnell ist oder weil es so klein ist. Nee, das kommt durch das Wort für Pressen.
Ja.
Weil der
anderes Druckbrühverfahren als anderer Kaffee.
Oh, da kennt sich jemand aus.
Ja, ja.
Heieiei.
Also Barista. Das ist sogar ein richtiges Wort, glaube ich.
Barista ist ein echtes Wort.
Und was ich halt wirklich so wahnsinnig lustig fand, gerade in Palermo war das so, was wirklich die quirligste und weirdeste und lauteste Stadt der Welt ist. Also in Palermo, wir waren 3 Tage in Palermo und an den 3 Tagen war ungelogen 5-mal Feuerwerk an der gleichen Stelle. Da war irgend so ein Konzert ums Eck, wobei wir nicht rausgefunden haben, wer da auftritt. Es kann auch einfach irgendein Dude in irgendeiner Trattoria gewesen sein. Und immer zwischen so, ich weiß nicht, ob er sich da was zu trinken geholt hat oder so, keine Ahnung, wir haben es nicht gesehen, wir haben es nur gehört, war immer in so kurzen Pausen war immer Feuerwerk. Aber nicht so ein kleines Feuerwerk, sondern einfach so fucking Silvester über dem Dom Feuerwerk.
Ich dachte, es kommt jetzt irgendwie raus, wir wissen nicht, was da war. Und dann nachher, größte Feuerwerksfabrik Palermos abgebrannt. Riesentragödie.
Ich weiß nicht, was da los war. Und was ich auch so geil fand, so ich vorhin schon meinte, so wie lange die Kinder wach bleiben, ums Eck bei uns waren irgendwie so 4, 5 Freunde im Alter von zwischen 10 und 12, und die hatten einfach einen Roller. Die sind einfach mit dem Roller durch die Gegend geheizt. Ja. Und einer, und das ist kein Scheiß, der älteste von denen, vielleicht war er auch schon 13, ist nachts um 11 mit dem Roller durch die Gegend geheizt, ohne Licht, und hat dabei telefoniert und eine Zigarette geraucht. Ich schwör's bei Gott. Das war fantastisch.
Oh Mann, ja. Das finde ich auch total verrückt. Es heißt ja in Deutschland immer, ja, wir müssen irgendwie die Straßen für Außengastronomie bereitstellen, dafür halt die Autos opfern. Und dann sagen die anderen, nein, wir brauchen Autos. Und Italien hat sie gesagt, fuck it, wir haben die kleinsten Straßen der Welt, alles. Wir haben Außengastronomie und wir haben Autos.
Ja, wir haben Autos, wir haben Roller, wir haben irgendwie, wir waren auf einem Markt. Und der Markt erstreckt sich irgendwie so über so 5, 6 große Straßen und noch so die Seitengassen. Und da war gleichzeitig einfach in so einer Kirche eine Hochzeit. Da war ein Teil von diesen Gassen war mit weißer, naja, so Folie ausgelegt oder so. Und das Brautpaar ist dieses, ist da entlang geschritten und in die Kirche. Und mitten auf diesem Markt zwischen dem Fischstand und dem Orangensaftstand und dem Weinstand war einfach eine Hochzeit.
Ja, das ist etwas, was mir auch aufgefallen ist, dass dauernd unglaublich viel auf den Straßen gleichzeitig passiert. Ja, das ist mega geil. Und es stresst mich mega. Ehrlich? Und es gibt nicht mal einen Bürgersteig und nichts. Nee. Und überall fahren alle irgendwie. Es gab ja nicht mal, jetzt klinge ich ja ultradeutsch, aber es gab ja nicht mal Streifen für die Straße, dass irgendwie unterschiedliche Bahnen da waren. Nee, es sind einfach, alle sind irgendwie gefahren.
Bist du da gefahren?
Ja, ich bin da gefahren.
Ich bin nicht gefahren.
Und die haben auch das Konzept Kreisverkehr, was ja schon an sich stressig genug ist, nochmal auf eine andere Ebene gehoben. Ist es irgendwie, man hat keine Seitenstreifen.
Es ist so ein NASCAR-Rennen eigentlich.
Ja, genau. Ne? Und es ist so, du musst irgendwie, also du, wenn du die falsche Bahn wählst, da hast du verkackt.
Dann bleibst du für immer
dann bist du für immer da drin gefangen. Immer
bleibst du innen.
Ja, ich habe so 7, 8 Touristen gesehen, die so sind seit 8 Jahren hier.
Dieses Kind wurde hier gezeugt und geboren.
Und beerdigt.
Und beerdigt.
Also das ist jetzt unser Leben einfach. So ist das da. Hast du denn auch modisch ein bisschen was entdeckt? Sorry, es wird jetzt der Italien-Guide, aber warum nicht? Ja, und?
Also, modisch was entdeckt.
Weil es ist ja die Stadt von Gucci, es ist die Stadt von das Land von Versace.
Ja, aber das ist ja Mailand eher dann, ne? Weil, also wir waren, war ja gleichzeitig Fashion Week, aber Mailand ist so ungefähr das Gegenteil von Palermo und komplett Sizilien.
Ah, okay.
Wenn wir irgendwie mit Sizilianern geredet haben, haben die Mailänder immer so nachgemacht, wie Deutschland die Münchner nachmacht. Mhm. Also so eher so schicki und da kann man sich nichts leisten und halt eher so upper class.
Also es gibt irgendeinen Italiener in Palermo, der in jeder dritten Story irgendwie Sperrmüll fotografiert und dann darunter schreibt, ey, in Mailand kostet das 1.800 Euro warm.
Ist dir das aufgefallen?
Das ist mir Dankeschön. Aufgefallen, dass du häufiger diesen klasse Gag machst.
Das ist ein super Gag, kommt immer gut an. Hervorragender Gag. Das war ungefähr das Gegenteil. Ich war auch schon mal in Mailand und das ist nicht meine Stadt. Mhm. Und in Palermo gibt es auch sowas wie, also gibt es auch so eine schicke Straße, aber da sind echt nur Touristen unterwegs. Also die Einheimischen, was in Mailand anders ist, da sehen wirklich alle aus wie aus dem Katalog so. Aber in Palermo gehen halt die Touris dann da shoppen und sowas. Das war nicht so meins.
Ja, ich war in Florenz einmal kurz in einem Gucci-Laden. Und weil ich dachte, es ist ein Museum. Ich dachte wirklich, es ist ein Museum. Und ich habe mich ganz unwohl gefühlt.
Ja,
geht mir auch so. Weil man sich immer so unwürdig fühlt, bis einem auffällt, die Leute, die hier arbeiten, die sind nicht Herr und Frau Gucci. Das sind auch einfach Leute,
die da arbeiten.
So, ja, ja. Vor wem schäme ich mich eigentlich? Ja, aber,
also ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich rausgehe in Italien und oder generell im Urlaub, oder eigentlich auch hier, bin nicht sehr fein angezogen.
Nein.
Also ich habe meistens eine Bayern-Jogginghose kurz oder eine Bayern-Jogginghose lang an und ein T-Shirt oder maximal ein Pulli.
Das ist mir auch aufgefallen, vor allem auch im Urlaub, dass ich, und das war einfach so eine Erkenntnis, die ich hatte, ich habe keinen Drip.
Was heißt das?
Ich habe keinen Drip.
Ja, sag's nochmal.
Der Drip ist nicht vorhanden bei mir.
Ja.
Und mein Drip besteht aus kostenlosem Merch und Jogginghosen. Das ist mein Style. Ja. So. Und das ist mir in diesem Gucci-Laden dann wirklich schmerzhaft klar geworden. Aber ich find's trotzdem faszinierend, wie diese Läden es schaffen, so ein Minderwertigkeitsgefühl zu übermitteln. Ja. Woher das kommt, weil keiner der Anwesenden in dem Laden ist ja.
Aber die sind schon auch besser angezogen als ich zumindest.
Ja, klar, aber die, das ist deren Arbeitskleidung, gehen nach Hause und die kriegen halt ihre 400, 500 Euro im Monat auch. Die sind ja nicht irgendwie Adelsgeschlechter.
Ich weiß, was du meinst. Aber man geht halt in diesen Laden rein und hat sofort das Gefühl, ich kann mir eh nichts leisten. Und alle hier wissen, dass ich mir eh nichts leisten kann, weil ich sehe auch so aus, als könnte ich mir eh nichts
leisten. Alle wissen, ich gehöre hier nicht hin. Ja, definitiv. Das finde ich total verrückt, dass diese Läden das schaffen. Und ich habe auch mal gehört, dass das der Grund ist, warum so viele Spiegel überall hängen in so Läden.
Spiegel?
Ja, Spiegel. Das ist nicht dafür da, also das ist jetzt eine unverifizierte These von mir.
Alles andere, aber, wie sonst in diesem Podcast.
Ja, es ist nicht dazu da, dass man halt die Sachen, die man da kauft, sich angucken kann, sondern dass man sich möglichst häufig selber sieht und merkt, ich brauche neue Sachen. Ah, ich sehe nicht so gut aus.
Aber nee, ich, bei mir ist es ganz oft so, wenn ich in einem Laden Sachen probiere.
Hey, Huvi, nice, du brauchst nichts Neues.
Hey, sexy, ne?
Hey, wer bist du denn?
Nee. wenn ich Sachen probiere, ne?
Ja.
Extrem ist es bei Hosen. Wenn ich irgendwo eine Hose probiere, ist die meistens unbequem und ich kaufe die nicht. Und dann schlüpfe ich wieder in meine eigene Hose und denke mir, ja, that's my jam. Das ist meine Hose.
Ich habe das Gegenteil. Ich denke, ich habe so einen richtig hohen Anspruch an die neue Hose. Na, weiß nicht. Und dann ziehe ich meine alte an und merke, ach du Scheiße.
Damit habe ich mich zufrieden gegeben.
Was? Die würde ich jetzt aber nicht kaufen in dem Szenario. Und merke dann, dass meine Ansprüche viel zu hoch waren.
Okay.
Naja. Ja. Übrigens an der Stelle, also ein kleiner Exkurs jetzt, aber wenn wir schon in der Welt der Mode sind. Ich habe eine YouTube-Reihe entdeckt, die mir große Freude bereitet, die ich nur empfehlen kann. Und zwar hat das GQ Magazine auch einen YouTube-Kanal. Das ist das Gentleman's Quarterly, das Magazin für irgendwie Männer und Style und Mode und alles.
Shoutout, die haben mir damals zu meinem Buch gratuliert, also zu meinem aktuellen Roman gratuliert. Das GQ Magazine hat mir auf Twitter geschrieben, Glückwunsch.
Ach krass. Ja Mensch, jedenfalls haben die einen YouTube-Kanal und da gibt es eine sehr lustige Reihe mit Tom Ford. Das ist ein legendärer Modedesigner. Und die Reihe ist so, dass Tom Ford quasi Leute umstylt. Und zwar random Leute. Also, und die Titel sind dann: Tom Ford macht aus diesem 22-jährigen Journalisten, Studenten, irgendwie macht er einen stylischen Typen oder unser Kameramann wird umgestylt.
Okay.
Und das Lustige an diesen Videos ist, dass diese zufällig ausgewählten Leute von der Straße offensichtliche Supermodels sind. Das sind Hünen, 1,90 groß, durchtrainiert.
In welchem Land spielst
du? Ich glaube, England.
Ja, dann ist sicher. Stimmt nichts davon. Weil wenn du gesagt hast, das ist in Italien oder meinetwegen in Israel, ich gesagt, okay, sind die schönsten Menschen.
Ne? Alles klar, aber das ist so lustig, weil sie so offensichtlich vorher verkleidet wurden. Okay. Weißt du, wie wenn in so Fantasy-Filmen dann jemand irgendwie einen Bettler spielt, dann hat er irgendwie so Kohle ins Gesicht geschmiert und so Lumpenkleidung. Oder
in so ganz schlimmen Anfang 2000er Romcoms.
Ja, genau.
Sie sieht mich einfach nicht oder so.
Ja.
Wo dann die Schönheit die dann am Ende natürlich mit dem Nerd ausgeht, irgendwie so erst so entdeckt werden muss. Und dann, wenn sie ihre Brille runtertut und das erste Mal mit offenen Haaren und dem Abendkleid Richtung Prom Night
Und stolziert. Du siehst aber vorher auch, ist es Christina Aguilera. Einfach ein bisschen weniger geschminkt als sonst.
Ja.
Wie konnte man die, super, also was habt ihr da nicht? Das war der erste Name, der einfiel.
Meine Lieblingsschauspielerin ist Christina Aguilera.
Ja, es ist halt einfach fucking Heidi Klum mit ein bisschen Kohle ins Gesicht geschmiert.
Oh, gute Referenz.
Ja, keine Ahnung, mir fällt gar keine aus dieser Welt der 2000er ein.
Meg Ryan.
Wen gibt's noch? Das ist ein weites Feld eigentlich, diese 2000er Schauspielerin in Romcoms.
Bin das schlecht.
Die im ersten Hälfte des Films vermeintlich hässlich sind, aber es sind halt trotzdem noch die schönsten Menschen der Welt.
Ja.
Und so ist das da auch. Und man sieht halt, dass die halt verkleidet wurden, weil in so Filmen, wenn zum Beispiel in so Fantasy-Filmen Bettler, die haben halt nicht Klamotten an, die irgendwie jahrzehntelang irgendwie Verschliss erfahren haben, sondern hat irgendein Kostümdesigner halt die Ecken abgeschnitten und
besser angezogen als wir im Gucci-Laden.
Ja, aber man sieht, dass die Ecken so sauber abgeschnitten sind. Das könnte auch ein Gucci-Ding sein für irgendwie 30.000. Was auch immer. Und das ist halt so lustig, weil dann diese Models halt neue Anzüge bekommen und du hast nicht das Gefühl, oh, da blüht jemand auf, sondern er kann wieder seine normale Kleidung anziehen. Und Tom Ford erzählt dann halt immer so clever, hier würde ich braun empfehlen, weil das die Augen hervorbringt. Und wenn man hier ein bisschen die Schultern weitermacht und ist einfach der schönste Mann der Welt. Und Tom Ford tut so, als würde er ihn irgendwie umstylen. Das ist super lustig.
Geil, von welchem Jahr ist das ungefähr?
Das läuft, glaube ich, aktuell noch. Das ist wie bei Undercover Boss, wenn der da reinkommt und du denkst dir, ja, jeder sieht, dass das ein angeklebter Schnurrbart ist. Ja, wie in Filmen, wo dann Tom Hardy irgendwie in einem Bettler spielt und du merkst, oder bei so Filmen, wo, das gibt's ja ganz häufig, dass Leute in Filmen irgendwie runtergemacht werden, gemobbt werden und dann wehren sie sich irgendwann.
Ja.
Und ich sehe mir die Filme und denke, Welcher Mensch, weil diese Rollen werden ja auch dann von Leuten besetzt, die halt Actionhelden sind, die halt auch dann
The Rock wird
The Rock und Co. Wo du denkst, welcher Mensch sieht The Rock und denkt sich, ja, den zieh ich jetzt aus. Den zieh ich jetzt. Tom Hardy, dem werfe ich eine Papierkugel an den Kopf und dann
die Loser. Solange der diese Brille auf hat, hat der hier gar nichts entgegenzusetzen.
Ich dachte erst, er wäre 1,80 groß und mega muskulös, aber dann hat er diese Brille angezogen und ich wusste, den kann ich mobben.
Ja, aber das ist ja eigentlich das Gleiche wie bei Superman und Clark Kent, oder?
Ja, das stimmt. Also,
wo du dir auch denkst, so, seht ihr, also, seht ihr
das? Ist kein Journalist der Welt, ist so ripped. Ganz im Ernst. Und vor allem, was seid ihr für schlechte Journalisten? Ja. Was für eine dumme Idee, wenn man Superheld ist und sich verstecken will.
Lois Lane, die schlechteste Journalistin der Welt.
Ja, wirklich.
Ist die Journalistin, ja.
Ja, ja. Okay. Und also, wie dumm auch von Superman, sich buchstäblich da rein zu begeben. Naja, egal. Jedenfalls, so viel dazu, nochmal ganz kurz zurück zu Italien. Ich habe halt mehrere Fettnäpfchen irgendwie gehabt, in die ich mich reingelegt habe, Cappuccino bestellen.
Ich wurde dreimal abgezogen.
Und du wurdest halt, genau, das meintest du eben, dreimal sogar abgezogen.
Ja.
Was ist da passiert?
Wurdest du im Urlaub schon mal, so richtig beschissen? Also so Hütchenspielermäßig über den Tisch gezogen?
Was mir passiert ist, dass ich dann Spieß umdrehe, weil ich wurde noch nie so Hütchenspielermäßig beschissen,
ja.
Aber häufig merke ich, ich zahle ein bisschen mehr.
Ja,
aber dann bin ich so gönnerhaft und spiele das Spiel so mit, so zwinkernd, und die denken sich, dieses Arschloch, der tut jetzt so, als würde uns was Gutes tun. Das sind nur so ganz normalen Preise. Warum zwinkerst du die ganze Zeit?
Ich weiß auch nicht, ob ich, bei mir geht es auch darum, zu viel bezahlt. Und zwar, wir waren in einer Strandbar, weil irgendwie an dem Strand gab es keine öffentliche Toilette, und wir dachten uns, komm, wenn wir pinkeln gehen wollen, kurz trinken wir da jetzt schnell ein Bier. Setzen uns in diese Strandbar, und das war jetzt nicht edel, High-Class, Gucci, dass man sich irgendwie unwohl gefühlt hat, sondern da war ich mit meinem Tanktop, weil ich nicht der schlecht angezogenste Typ so.
Okay.
Und dann haben wir uns da, Belli und ich haben uns da hingesetzt, und dann kommt die Kellnerin und fragt so, was wir trinken wollen, und meinte ich so, Bier, to beer, und
due Biera. Nein, due Biro. Ah, Christian, nein, du kannst kein Italienisch.
Und dann meinte sie, welches? Dann meinte ich, welches habt ihr denn? Und dann hat die verschiedene Biere aufgezählt.
Ja.
Und eins davon hieß Forst. Und bei der Ferienunterkunft, die wir in dem Ort hatten, da war ein Sonnenschirm für den Strand irgendwie von Vormietern da gelassen oder vom Vermieter selber oder so. Und der war von dieser Biermarke Forst. Und dann dachte ich mir, ach cool, da fügt sich ja eins ins andere.
Das passt, ja.
Das probiere ich jetzt mal.
Ja.
So, weil ich habe das auch, das haben Leute in dem Ort, habe ich das auch Leute trinken sehen und so. Und das bestelle ich jetzt mal eins für mich, eins für Belly, zwei große, 0,5. Was wird schon kosten? Dann trinken wir das, keine Ahnung, Viertelstunde, 20 Minuten. Ich sag Bagare.
Ah!
Und dann kommt die Kellnerin wieder, und Belly hatte Geld dabei und bezahlt, gibt Belly die Rechnung, die sehr klein gedruckt war, und die Kellnerin sagt so, 16 Euros. Mhm. Und Belly so, what? Und ich bin dann auch so wie du, dass ich sag, ja, of course.
No problem. Klar.
Und dann haben wir für 2,05 Bier also dann haben wir überlegt, ist das importiert oder sonst was, haben wir einfach 16 Euro in der fünfklassigen Strandbar bezahlt.
Ja.
Und da bin ich nicht sicher, ob die uns nicht einfach den Touri-Preis
zu 100%. Da steht wahrscheinlich auch auf der Rechnung, es kostet so viel plus Touri-Tax, es
plus
gibt auch immer
schlecht Italienisch gesprochen, noch mehr.
Genau, jedes Mal, wenn du ein italienisches Wort gemacht hast, dann musst du nochmal zurück.
Ja.
Also 16 finde ich schon hart.
Das ist schon
aber,
viel, ne? Vor allem gegenüber, das war auch ein ganz kleiner Ort, gegenüber in dem Restaurant gab es das Bier abends auch, und da hat die gleich erst auch 0,5 hat 3,50 gekostet.
Ja, bei sowas denke ich mir aber immer, wenn ich unterwegs bin und Touristen sehe, hasse ich die ja schon. Und dann merke ich mich selber ein, dann denke ich mir, komm, nimm mich aus, ich habe es verdient.
Aber wenn deine Freundin und du unterwegs seid im Ausland und ihr hört jemanden Deutsch reden, bist du dann so chameleonmäßig, dass du versuchst, in der einheimischen Masse zu verschwinden?
Das ist für mich ein ganz neues Gefühl, weil ich jahrelang ausschließlich Urlaub in der Türkei gemacht habe. Und da war es für mich kein Problem, einfach in Türkisch zu reden und so zu tun, als wäre ich kein Tourist. Und das ist zum ersten Mal so gewesen seit langem, dass ich im Urlaub war und gemerkt habe, ich will mich gerade besser fühlen, aber ich bin ja auch ein ganz normaler Tourist.
Ja. Aber du vermeidest schon auch, andere Deutsche im Urlaub kennenzulernen und so, oder?
Nicht aktiv, aber ich also hab bisher noch niemanden kennengelernt.
Das ist ganz komisch. Ich habe irgendwie dann gar keinen Bock, mit Leuten aus dem eigenen Land zu reden. Und Belli und ich reden dann immer hardcore bayerisch miteinander. Und dann versteht um uns rum, versteht uns niemand
aber
mehr.
Aber das ist auch nochmal eine interessante Beobachtung. Wenn jetzt am Tisch nebenan jemanden bayerisch reden hören würdest,
dann würde ich hingehen
und dann wären sofort andere Emotionen.
Das, und das mache ich auch oft. Das mache ich auch hier in Köln oft. Gehe ich oft hin. Kennst du das, wenn wenn zwei Hunde, die sich mögen, sich treffen und sich krass freuen, so bin ich, wenn jemand meinen Dialekt redet.
Das ist immer ganz komisch. Das habe ich schon mit so vielen verschiedenen deutschen Dialekten bemerkt. Und ich weiß nicht, wo das kommt. Meine Theorie ist, dass das Deutsche allgemein sich abstrakterweise an zu Hause erinnert, aber in einer Abstraktionsstufe zu hoch. Also denkst dann halt nur an Arbeit daheim. Und dass der Dialekt dann aber weil es so,
so ein
heimisches. Ja. Und wenn du nach Hause, also wenn du in Köln jetzt bist, dann bist du ja nicht daheim in Schwandorf.
Ah, das ist gut.
Weißt du, dass du dann nicht bei dem, wenn du surfst, denkst du nicht daran, oh, zurück in die Arbeit, zurück nach Dings, sondern du denkst an Heimat.
Der Unterschied zwischen Zuhause und Heimat.
Genau.
Ja, das ist sehr gut.
Und
das
ich glaube, deswegen ist das die erste Reaktion beim Deutschen, denkt man halt an, oh, ich muss bald wieder aus dem Urlaub weg und da und so. Und beim Bayerischen ist es.
Und Deutsche sind auch oft unangenehm im Urlaub. Das muss man schon.
Wenn die Rechnung auf Italienisch bestellen und sich über die Preise des Biers.
Mit Tanktop im Gucci-Store sind und so, das ist schon unangenehm.
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe da immer das Gefühl, man kann sich nicht beklagen, weil man ist Teil davon.
Das zweite Mal aufgezogen wurden wir in einem kleinen Fischerörtchen, wo, da waren wir in der Pizzeria und die Pizzeria hat wirklich gute, solide Pizzen gemacht, aber Belli hat sich gedacht, nee.
Schwer zu finden in Italien.
Ich bestelle mal, wenn es einen Ort gibt, wenn es nur zwei Restaurants gibt.
Ja, gut, das stimmt.
Dann ist schon, also,
das stimmt.
Schon cool, wenn das dann lecker ist. So.
Das stimmt.
Und Belli hat sich gedacht, ich bestelle jetzt nicht eine Pizza, wo alle im Ort gesagt haben, bestell da die Pizza, weil die Pizza ist in dem Pizzaladen super. Sondern die hat das bestellt, was die handschriftlich auf so eine Schiefertafel geschrieben haben. Mit Primi Piatti und Secondi Piatti und so. Und hat dann nur das Hauptgericht bestellt, weil das hat 18 Euro gekostet. Und da geht man davon aus, wenn eine Pizza 8 Euro kostet, dass man davon satt wird. Es waren gefüllte Ravioli, 3 Stück.
Ja.
Der hat 3 Ravioli gekriegt und ich habe gleichzeitig meine Quattro Stazioni gekriegt und wusste schon.
So ein Wagenrad.
Ja, aber ich wusste, oh fuck, eine Stazioni von meinen Quattro Stazioni muss ich jetzt abgeben.
Abwandern.
Ja, die wird da schön bei Belli auf dem Teller landen. Und so war es dann auch.
Ja.
Aber danach waren wir. Sorry an alle, dass ich jetzt hier meinen kompletten Italienurlaub nacherzähle, aber es war einfach so schön. Danach waren wir dann nach diesem Ravioli-Desaster, die Ravioli.
Ravioli-Gate.
Waren wir dann wieder in diesem Tabakoladen eben, haben das denen dort erzählt, den unseren neuen Freunden, mit denen wir da Grappa getrunken haben und so immer. Und dann ist eine von denen zu dem zweiten Restaurant gegangen, kam wieder und kam mit so einem riesen Teller frittierten Fisch.
Ach so.
Und meinte so, das schenkt euch das andere Restaurant jetzt als Wiedergutmachung für das, dass das erste euch abgezogen hat.
Ach, krass.
Hier könnt ihr einfach frittierten Fisch, den wir heute früh aus dem Meer gefangen haben.
Ach, krass.
Und da habe ich ein Foto auf Instagram gepostet, wo ich gerade in diesen Fisch beiß und ich nicht fassen kann, wie lange.
Das habe ich gesehen, da warst du so glücklich. Aber was für ein krasser Move von dem Restaurant. Ich hatte mit einer anderen Wendung gerechnet, dass du ja nämlich nach Ravioli geht, jemanden sieht im Restaurant, der auch Ravioli bestellt und einfach so einen riesigen Teller Ravioli bekommt.
Hätte auch sein können.
Das ist dann so ganz klar. Sie dachte, deine neuen Freunde gehen dann rüber, um das zu checken und merken dann, also wir ganz haben normal. Richtig viel bekommen. Keine Ahnung, was da los war.
Ja.
Es fehlt noch eine Abziehgeschichte.
Die dritte Abziehgeschichte.
Und dann machen wir auch die Dia-Show endlich zu.
Sie.
Und schließen Akte Italien ab.
Sie. Die dritte Abziehgeschichte war in so einem Imbiss, wo es so Arancine, heißt es, gab. Arancine sind mir läuft Wasser im Mund zusammen. Das sind Reisbällchen und in diesen Reisbällchen sind verschiedene Füllungen. Das gibt's mit Fisch, das gibt's mit Ricotta oder Spinat oder Schinken oder Hackfleisch, alles Mögliche. Und eingewickelt in so ein Reisbällchen und das ist dann frittiert. Und das kannst du auf die Hand nehmen und essen. Und wir waren in so einem Imbiss und haben da relativ viel verschiedenes Zeug bestellt, weil wir viel probieren wollten und wussten, wir hatten eigentlich schon zu viel bestellt. Und der Kellner meinte dann so, oder der Imbiss-Typ meinte dann so, Parmigiano, und deutet so auf ein Gericht noch. Und meinte, also komm, Parmesan finde ich geil, bestell ich auch, komm, gib her, kostet 8 Euro, was soll's, scheißegal. Und dann kamen die Sachen, die wir bestellt haben, und das Parmigiano war einfach nur ein winziger Streifen Aubergine mit 3 Fitzelchen Parmesan drüber. Und als er mir es gegeben hat, hat er mich so angeguckt mit, du Vollidiot. Das kostet sich jetzt 8
Der wurde an die Parmigiano-Glocke auch geläutet. Das ganze Restaurant aber so, wir haben wieder eins.
Das ist doch ein Move, das Geiste, was es gibt zu essen, zu sagen, mit dem schönsten Akzent, den es gibt. Und natürlich läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Natürlich bestelle ich das.
Ja.
Und dann ist die Marge da, sind 7,95 Euro auf jeden Fall.
Ja, aber das sowas gönne ich den Leuten
dann. Ich habe es mir auch gedacht so. Du Grippel.
Ja, ich wurde auch einmal krass getäuscht.
Ja?
Fällt mir gerade ein. Letzte Geschichte, dann ziehen wir weiter.
Sie.
Und zwar waren alle Menschen, die ich getroffen habe, super, super nett. Und dann haben die im Nachgang als Großteil des Landes geschlossen buchstäblich Faschisten gewählt.
Jesus.
Ja, also da wurde ich dann abgezogen. Mhm. Ich wollte nur kurz sagen, dass wir das auch auf dem Schirm haben und jetzt so unbeschwert drüber geredet haben. Aber das ist halt nicht, also wir sind halt der Comedy-Podcast.
Ja, 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 ja.
Nicht der politische Einordnungs-Podcast. Super tragisch, super traurig. Deswegen hier jetzt die Akte Italien mal zu. Und ich habe eine weitere dicke Akte mitgebracht, die ich dir gern vorstellen würde.
Akte Ecuser.
Wie stolz du das gesagt hast. Du kannst ja doch wirklich ein bisschen Italienisch.
Das glaube ich wirklich. Ich glaube richtig.
Ja. Es gibt ein Thema, das die letzten Wochen bestimmt hat.
Mhm.
Und es gab sehr viele Themen, aber das war auch eins. Und da haben wir gar nicht drüber gesprochen, weil wir im Urlaub waren. Darüber will ich auch gar nicht sprechen, aber es ist ein guter Aufhänger für was anderes.
Ja.
Ja, weil es gibt also den Film Ariel, die Meerjungfrau, also wurde neu verfilmt.
Ja, der alte Ariel, die Meerjungfrau war der erste Film, in dem ich im Kino war.
Damals. Ach krass, wann war das?
Ich war so 4 oder so und ich kann mich an den Film selber, ich war 2-mal bei dem Film. Das hab ich noch nicht erzählt, ne?
Nee.
Da war es so, dass meine Eltern haben mich bei meiner Tante und meinem Onkel und meiner Cousine abgegeben quasi. Mhm. Und um einfach mal mich aus dem Haus zu haben.
Ja.
Und dann hieß es, ja, wir gehen ins Kino. Und ich war so, what the fuck, okay, jetzt next step to adulthood, jetzt gehe ich ins Kino. Jetzt bin ich so ein Jugendlicher schon. Und wir gehen in Ariel, die kleine Meerjungfrau. Okay, mega geil, mega geil. Meine Cousine, mein Onkel und ich sitzen im Auto und fahren zum Schwandorfer Kino. Und fahren dahin und es steigen aus meine Cousine und ich. Und ich bin so 4,5.
Oha, wie alt ist deine Cousine?
Die ist 3 Jahre älter als ich.
Okay.
Also die war schon so 8 dann oder so, kurz vor 8. Und halt doppelt so alt fast eigentlich. Und dann gucke ich so meinen Onkel durch die geschlossene Scheibe an und sag so, kommst du auch mit Ludwig? Und er so, nee, ihr geht jetzt ins Kino und ich.
Oh, was krass. Weiß
ich. Und ich habe angefangen zu heulen.
Vor Freude oder vor Angst?
Vor Angst.
Oh.
Ich hab mir gedacht, das mache ich nicht. Das auf fucking, ich war noch nie im Kino. Ich bin 4 Jahre alt. Meine Cousine kenne ich kaum. So, ich guck mir doch jetzt nicht, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. So, da muss doch. Und dann weiß ich noch, dass ich den Satz gesagt habe: Jan, welche Erwachsene kommt dann mit? Ich weiß, das ist schon sehr korrekt. Ich glaube, ich hatte auch so einen kleinen Aktenkoffer dabei und so eine kleine Krawatte umgebunden. Und habe auf jeden Fall geweint. Und dann weiß ich noch, dass meine Cousine allein ins Kino ist, kopfschüttelnd. Und mein Onkel mich wieder zurück zu meinen Eltern, die auch augenrollend die Tür geöffnet haben. Und dann war ich wieder daheim. Und dann ist mein Vater am nächsten Tag mit mir auch in Ariel gegangen. Dann war ich dann mit ihm dort. Mhm. Da war der aber schon dann im kleinen Kino, der Film.
Okay.
Also das war der letzte Tag, wo Ariel noch im Großen, in Schwandorf gibt es einen großen Kinosaal, wo 20 Leute reinpassen und einen kleinen Kinosaal, wo 4 Leute reinpassen, gefühlt. Und da war dann im kleinen Kinosaal, da weiß ich noch, dass ich mit meinem Vater Ariel, die kleine Meerjungfrau, geguckt habe.
Ach, und
das war der Hammer. Und ich weiß noch, welche Süßigkeiten ich gegessen habe. Was für ein Süßigkeiten-Typ im Kino bist du heute?
Ich bin nicht so der Snackosaurus.
Das hast du schon mal gesagt. Oder Nachos?
Eher Nachos, aber auch das hat nachgelassen. Und wenn, dann irgendwie Popcorn. Eigentlich lieber salzig.
Hm, ich auch.
Aber weil man selten alleine Popcorn isst und sich das meistens halt teilt, dann immer süß.
Kennst du noch, vielleicht gab es das aber auch nur in Schwandorf und auch nur in dem halben Jahr, in dem ich da im Kino war. Es gab so eine Art Erdnüsse, die aber nicht so richtig kandiert waren, sondern da war so eine, das ist mega schwierig zu erklären, so eine braune Zuckerglasur drüber, die aber so künstlich, also künstlich aussah, dass die so eine Mischung aus braun und orange war.
Sagt mir überhaupt
nichts. Das habe ich geliebt.
Das klingt aber nach sowas, was so richtig die Zähne kaputt macht.
Ich glaube, ich habe heute noch was zwischen den Zähnen und dem Backenzahn. Auf jeden Fall. Ich glaube wirklich. Das war auf jeden Fall der Shit.
Aber du mochtest den Film, Ariel, auch? Das war der Disney-Zeichentrickfilm damals.
Genau. Ne? Ich glaube, ich fand ihn gut. Ich fand natürlich Sebastian hilarious.
Ja, klar,
die Krabbe. Ich hatte natürlich ein bisschen Respekt vor dem Vater.
Mhm.
Und fand das weird, dass die sich geküsst haben.
Wer hat sich geküsst?
Der Prinz und Ariel haben sich geküsst.
Ach so.
Und dann hat sie doch. Und sie konnte doch nicht mehr sprechen.
Genau.
Und dann hat sie Beine gekriegt.
Ja.
Und dann war off, also war the end. Mehr weiß ich nicht mehr.
Ja, also in der Neuverfilmung, in der Realverfilmung ist es so, dass der große
in der Verfilmung?
Realverfilmung.
Arielverfilmung?
Oh, hallo. die Darstellerin von Ariel ist halt schwarz und das fanden dann alle ganz unrealistisch. Also klar, man kann eine Meerjungfrau sein, man kann Flossen haben irgendwie und es kann darum gehen, irgendwie, dass man an Land irgendwie Beine gezaubert bekommt, aber wenn die schwarz ist, dann glaube ich das nicht. Also irgendwie so war die
Kritik. Am Rand habe ich das mitgekriegt.
Da will ich gar nicht, da wurde jetzt alles schon zugesagt. Worüber ich da aber drauf gekommen bin, war, weil ich hatte die ganze, die richtige Ariel-Geschichte, die Original von Hans Christian Andersen, gar nicht mehr so im Kopf und wollte mir dann nochmal durchlesen und bin dann abgedriftet und habe rausgefunden, dass Hans Christian Andersen, der einer der bekanntesten und berühmtesten Kindermärchenautoren der Welt, fucking crazy war.
Ja?
Was der hat denn der nachgeschrieben? Der hat, also jedes dritte Märchen, an das du denkst, kommt von ihm. Und er war einfach, ich lese einfach mal ein paar Sachen vor.
Bitte.
Er war verrückt.
Hans Christian Andersen.
Der war einfach verrückt. Und zwar, der war so ein Mess. Der war so ein richtiger, erstmal, er war auch ein, ich lese einfach Sachen vor. Ich kann es sonst nicht anders zusammenfassen. Also, er führte Tagebuch. Deswegen weiß man das alles auch so sehr über sein emotionales Innenleben. Und jedes Mal, also er masturbierte sehr häufig. Und jedes Mal, wenn er masturbierte, hat er es auch dann detailliert in seinem Tagebuch eingetragen. Und ganz besonders gute Masturbations-Sessions hat er mit einem Plus-Symbol gekennzeichnet.
Nicht wahr.
Ja, also, das meinte ich mit fucking crazy. Der war, einfach emotional ein sehr instabiler Mensch und ganz viele seiner Geschichten sind halt, also auch Ariel die Meerjungfrau, die Geschichte dahinter ist so verrückt, da geht's darum, also in der Geschichte geht's ja um eine Liebe, die nicht erwidert wurde.
Ja.
Und weil sie ist halt eine Meerjungfrau und er ist ein Prinz und in der Originalfassung entscheidet sich der Prinz auch gegen die Meerjungfrau.
Ja.
Und sagt, toll, dass du jetzt Beine hast und so, aber du bist immer noch eine Frau, die aus dem Meer gekommen ist. Du bist ziemlich hot, aber ich bin ein Prinz. Ich muss eine Prinzessin heiraten.
Ja.
Und dann mega tragisches Ende. Und diese Geschichte hat er geschrieben und jemandem zugeschickt. Und dieser jemand war jemand, in den sich Hans-Christian Andersen Hals über Kopf verliebt hat, wie er es sehr häufig getan hat.
Hat man das gesehen an den vielen Pluszeichen bei den Masturbations-Sessions?
Ja, da hat er sehr häufig, nachdem er ihn getroffen hat, gab sehr viele Plusse im Tagebuch. Und er hat sich häufig in Leute verliebt, Hals über Kopf, Männer, Frauen, alles.
Meerjungfrauen.
Meerjungfrauen, ganz egal. Und obwohl die halt, also ich weiß nicht, warum, wie er drauf gekommen ist, aber wenn jemand ihm irgendwie die Tür aufgehalten hat, dann ist er nach Hause gegangen und hat dann geschrieben, oh, heute habe ich die Liebe meines Lebens gefunden.
Ja gut,
und wir
haben auch so einen Freund, muss man sagen.
Wir sind gemeinsam. Quasi, haben wir?
Ja, ich kann den Namen nicht sagen.
Ich weiß gerade echt nicht, wie du meinst. Egal.
Ja.
Egal, okay, klären wir nachher auf. ich habe die Liebe meines Lebens gefunden, er hat mir die Tür aufgehalten, wir sind füreinander bestimmt und hat dann so ganz viele Briefe geschrieben und dieser eine Mensch, in den er sich da auch verliebt hat, der halt Ariel die Meerjungfrau halt dann, also der hat dann die Geschichte geschrieben, als der Typ gesagt hat, du zwischen, ich weiß nicht, was du denkst, was zwischen uns ist, aber da ist nichts, lass mich in Ruhe, ich heirate nächste Woche.
Oh.
Und das reicht jetzt mit deinem Brief. Und dann hat Hans-Christian Andersen halt diese Geschichte geschrieben von dieser Meerjungfrau, dessen Liebe nicht erwidert wurde und wo sich der Prinz für jemand anderen entschieden hat zum Heiraten und hat ihm diese Geschichte geschickt.
Ja.
Das heißt, nicht nur hat er beleidigt dann diese Geschichte geschrieben, die offensichtlich ein kodiertes, queeres Erlebnis ist von unerwiderter Liebe, sondern hat diese Geschichte dem Typen auch noch geschickt und gesagt, guck mal, wie ich mich fühle, was du mit mir gemacht hast. Völlig verrückt. Aber meine Lieblingsgeschichte ist, wie er einen anderen großen Autor seiner Zeit, Charles Dickens, getroffen hat.
Ja.
Charles Dickens, kennen wir, englischer Autor. Und Hans Christian Andersen war ein Riesenfan und hat den mal auf einer Party getroffen.
Oliver Twist ist Charles Dickens.
Genau,
ja.
Unter anderem.
David Copperfield.
Ja,
ja.
Und hat den getroffen bei so einer Buchpromotur für sein Buch, das jetzt nach auf Englisch übersetzt werden sollte. Und hat ihm gesagt, was für ein krasser Fan er ist. Und Charles Dickens war ein bisschen geschmeichelt und hat ihm dann, großer Fehler, als gute Geste so ein Packen Bücher irgendwie geschickt, signiert von ihm.
Von sich selber.
Genau, weil war ein netter Fan, weirder Typ, aber nett, komm hier. Ein kleines Promopaket.
Bisschen so ein Friedrich-Merz-Move, muss man sagen.
Ja, und Hans Christian Andersen hat das aufgefasst als, alles klar, It's on.
Ach, wir sind die Liebe unseres Lebens. Ach so, nee, als Liebesbeweis
und so, und hat angefangen, Briefe zu schreiben. Signierte
Bücher reichen als Liebesbeweis?
Ja, so ist er halt. Oh, so ist er halt. Du darfst ihm nicht die Tür aufhalten, ohne dass er sich völlig in dich verliebt. Und dann hat er halt Briefe geschrieben, jeden Tag, und Charles Dickens war so okay, hat auch geantwortet netterweise, und das ging dann 9 Jahre lang, dass er jeden Tag Briefe von dem bekommen hat. Und irgendwann, also es war auch recht höflich, recht normal dann von seiner Seite aus, irgendwann hat er halt gesagt, so, auch Riesenfehler in so einem Nebensatz, Höflichkeitsklausel, wenn du jemals in England bist,
oh Gott,
kannst du gern vorbeikommen. Ja, und Hans Christian
Andersen, könnte ich aber gewesen sein.
Okay, du, ich bin nächste Woche zufällig in England. Ja. Ich komme vorbei. Und Charles Dickens so, ah.
Ja, vor allem, er sagt ja nicht mal die Stadt. Er sagt nicht mal, wenn du zufällig in London bist. Ja. Oder das Viertel, was weiß ich. Aber er sagt, wenn du zufällig in England
komm bist. Komm vorbei. Ja, und dann ist er halt natürlich nach England gereist und hat sich da einquartiert bei Charles Dickens.
Das ist halt auch so ein bisschen das Problem mit Briefverkehr, ne? Mhm. Wenn dir jetzt jemand 9 Jahre lang in die DMs slidet und du erwiderst es nicht, du likest nicht mal, du likest nicht mal die Nachrichten, blockst du den ja irgendwann. Das geht halt
nicht. Das geht nicht.
Der kann halt Briefe schreiben bis zum Umfallen.
Und ja.
9 Jahre in die DMs.
Ich fasse es nicht. Ja, und es war halt auch keine gute Zeit für Charles Dickens. Das war eine Zeit, in der seine Ehe halt richtig schlimm lief. Mhm. Und er war, ich glaube, es war sein erster Auftritt, auf jeden Fall ein recht früher Auftritt bei einem Freund, der ein Theaterstück geschrieben hat, sollte er eine Rolle übernehmen und hat sich darauf vorbereitet. Das heißt, es war überhaupt nicht passend für irgendeinen verrückten Dan, der da bei sich einquartiert und ihn heimlich liebt. Und ab da wird es wie so eine Sitcom.
Okay.
Der Christian Andersen ist halt wie so ein Sitcom-Charakter. Der war halt dann da, hat gesagt, ich bleib 2 Wochen. Spoiler, er blieb knapp 6 Wochen.
Gott.
Und hat dann dauernd gebastelt für alle im Haushalt, irgendwie aus irgendeinem Grund. Dauernd auch geweint. Und hat dann seine erste Amtshandlung war, als er gekommen ist, dass er gesagt hat, du, bei uns in Dänemark ist es übrigens so, dass man jeden Morgen rasiert wird, wenn man irgendwo zu Gast ist. Und Charles Dickens so, ich kenne Dänemark, ich habe von dem auch noch nie was gehört. Also, nee, doch, einer deiner Söhne muss mich jeden Morgen rasieren.
Oh mein Gott.
Also, okay, ich habe dir jetzt einfach einen Termin beim Barber gemacht.
Hat er währenddessen sein Tagebuch weitergeführt?
Schon so angefangen, das Plus
schon so.
Ja, klar.
Aber der hat viel gebastelt und viel geweint. Das klingt ein bisschen wie meine Grundschulzeit.
Wirklich?
Aber was er gebastelt hat, weiß man nicht.
Aus so Papier hat er alles Mögliche irgendwie ausgeschnitten, so Sternchen rausgeschnitten und so, und den Ort irgendwie dekoriert. Und er ist so wie so ein immer tänzend durch die Gänge gelaufen, während Charles Dickens halt die größte Ehekrise hatte überhaupt und hat dann so Sterne hingeklebt und so Blumensachen dekoriert. Und blieb halt viel länger. Und er konnte auch nicht richtig Dänisch, aber er konnte auch nicht richtig Englisch, hat Charles Dickens halt gesagt. Wie ist der Autor geworden? Er kann keine Sprache.
Ich weiß auch keinen Autor, der letztens in einem Land war, dessen Sprache er nicht konnte.
Oh Mann. Ja, jedenfalls hat er dann.
Wie ging's denn aus?
Ja, er hat irgendwann halt Charles Dickens halt auch angefangen, ihm verstehen zu geben, so. Du bist ja nicht wirklich erwünscht, aber der hat das einfach nicht gecheckt.
Aber okay, aber hat ihm mal deutlich gesagt, so jetzt reicht's?
Ja, hat er, und er hat's nicht gerafft.
Okay.
Und er blieb einfach dann weiter, also irgendwann hat es dann auch gerafft. Noch 2 kleine Eigenheiten, die ich so lustig finde. Er hat eines Abends, wo Charles Dickens schlafen wollte, hat er gemerkt, dass irgendwie der im Garten ist, mit dem Gesicht auf dem Boden liegt und laut weint, weil er wohl eine schlechte Kritik bekommen hat auf eins seiner Bücher.
Oh Gott. Oh nein.
Und er hatte wohl so Angst davor, lebendig begraben zu werden. Man weiß nicht warum, dass er jedes Mal, wenn er schlafen ging, eine Notiz gemacht hat mit, hey, ich bin nicht tot. Bitte nicht begraben. Es kann sein, dass ich tief schlafe. Versuch mich bitte zu wecken.
Aber das, was das jetzt mit mir macht, jetzt habe ich diese Angst.
Oh, das kann sein. Ja, egal, also das ist eine von sehr vielen Eigenarten.
Fantastisch.
Und in diesem Charles Dickens Haus, wo er dann da rumgelaufen ist, irgendwann hat Charles Dickens dann wirklich verstehen gegeben, bitte hau ab. Und dann hat er natürlich richtig krass geweint und ist dann irgendwie ganz melodramatisch dann wieder nach Hause gefahren, der Hans Christian Andersen.
Und wie.
Ach so, das wollte ich auch noch ganz kurz, dieses Stück, auf das sich Charles Dickens vorbereitet hat.
Ja.
Natürlich war Hans Christian Andersen zu Gast im Publikum, während er ihm halt die ganze Woche über oder die ganzen Wochen über gestört hat bei seinen Ehekrisen und bei seinen Vorbereitungen.
Er konnte also nicht gut Text lernen.
Ja, saß im Publikum und hat versucht, irgendwie sich zu konzentrieren. Charles Dickens auf der Bühne. Und ab Sekunde 1 hat Hans Christian Andersen vor Rührung, seinen Held und seine Liebe auf der Bühne zu sehen, hart geweint.
Oh Gott.
Im Publikum ganz laut. Stell dir vor, du bist Charles Dickens und versuchst du deinen Text auf der Bühne zu sprechen. Holde Maid, wo seid ihr? Und von unten hörst du nur, oh, go Charles, du machst das super. Und Hans-Christian Andersen ist ja auch ein angesehener Autor zu der Zeit. Das heißt, man hat den nicht einfach so rausschmeißen können oder so. Der hat also in diesen 6 Wochen Charles Dickens Leben wirklich wie in so einem, wie so einer Sitcom auf den Kopf gestellt.
Aber war danach dann der Kontakt abgebrochen? Ja. Also nach diesen 6 Wochen war er dann auch raus? War
abgebrochen und er hat, Charles Dickens hat ganz groß irgendwie an das Gäste, an sein Gästezimmerspiegel, ich weiß nicht warum.
Plus gemalt.
Nee, so ein Minus. Nee, hat geschrieben, Hans-Christian Andersen war hier wesentlich länger, als er willkommen war. Und es waren 6 Wochen, aber der Familie kam es vor wie Jahre und war so richtig
passiv-aggressiv.
Richtig passiv-aggressiv und hat auch ganz vielen Freunden davon erzählt, wie schlimm dieser Typ, dieser verrückte Däne ist. Und man sagt, dass also ganz viele Märchen von Hans-Christian Andersen basieren halt auf so angeblich gescheiterten Liebesbeziehungen, die keine waren. Und das hässliche Entlein, das ist wohl er. Also das ist wohl, ich glaube, das könnte jetzt, das kann ich nicht, weiß ich nicht mehr genau, aber ich glaube, nach dieser Charles Dickens-Begegnung ist die Geschichte von dem hässlichen Entlein entstanden. Ah. Und da geht es darum, dass halt Hans-Christian Andersen das hässliche Entlein ist und niemand ihn zu schätzen weiß. Und eigentlich ist er aber ein schöner Schwan und das hat Charles Dickens nicht gesehen.
So wie Jesus.
Komm, nee. diese Witze sind wie Hans-Christian Andersen. Sie haben ihr Willkommen längst überschritten. Ja, keine Ahnung. Ich finde, das hat in dieser Diskussion um diesen Film gefehlt. Und das wollte ich einfach noch mal erweitern als Fußnote. Was für ein weirder Typ der Autor Hans-Christian Andersen war.
Fand ich top. Okay, Tagi, ich glaube.
Hast du ein Highlight der Woche?
Ich habe ein Highlight der Woche.
Dann mache ich schnell die Formalität. Yes. Liebe Leute da draußen, vielen, vielen lieben Dank fürs Hören. Empfehlt uns sehr, sehr gerne weiter. Und ja, bewertet uns. Wir freuen uns über jede positive Bewertung auf jedem Portal und sind sehr darauf angewiesen, dass ihr uns empfehlt und bewertet. Und ja, vielen Dank dafür nochmal. Ohne euch wäre das hier alles nicht möglich. Schon, aber dann wäre es kein Podcast, sondern also eine Unterhaltung. Und das wäre also irgendwie lame.
Grazie mille.
Ja, alles klar. Dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche war, als ich heimgekommen bin. Ich hatte als wir losgeflogen sind, habe ich noch einen Brief vom Finanzamt gekriegt.
Oh nein.
Auf die Steuererklärung, dass sie noch irgendwelche Sachen nachgereicht brauchen. Und ich wusste, ich habe das alles richtig eingetragen und ich habe die ganzen Unterlagen, aber es ist ja trotzdem immer ein komisches Gefühl.
Ja, klar.
Und ich habe von keiner Behörde, ich glaube, das kommt in diesem Podcast auch öfter raus, so viel Respekt und Angst wie vom Finanzamt, obwohl ich nichts falsch mache. Und habe diese ganzen Unterlagen, bevor wir losgeflogen sind, noch im Briefkasten geworfen, per Einschreiben, dass auch nichts schief geht und so weiter. Und hatte dann 14 Tage am Stück jeden Tag mindestens einmal dran gedacht, ob alles gut geht. Und wenn ich heimkomme, dann muss ich im Briefkasten schauen.
Oh Mann.
Wir sind heimgekommen an einem Samstag und normalerweise habe ich ja so den Grundsatz, am Wochenende gucke ich nicht in den Briefkasten, weil wenn irgendwas beschissen ist, kannst du eh nichts ändern. Also kannst du ja gerade nichts regeln, kann ja niemanden bei der Behörde anrufen.
Ich glaube, das Streitgespräch hatten wir schon mal, wo ich das nicht aushalten würde.
Und ich habe es dieses Mal nicht ausgehalten. Mhm. Dieses Mal war es echt so, okay, ich habe jetzt quasi diesen Leidensdruck, hatte ich jetzt 14 Tage und ich muss jetzt wissen, was ist Sache. So, und dann aufgemacht, Brief vom Finanzamt, herzrasend so kein Koffer hochgetragen, nichts unten direkt beim Briefkasten aufgemacht. Und ich musste den Satz tatsächlich 4-mal lesen, weil es so kompliziert formuliert war. Aber es passt alles.
Okay, das ist der Satz.
Und dann ist mir ein Stein vom Herzen gefallen.
Ja.
Und das war mein Highlight der Woche.
Das glaube ich, dass auch dadurch, dass das jetzt abgeschlossen ist, einfach, das ist so ein schönes Gefühl, wenn Dinge einfach.
Und im Endeffekt ist es nur, ich musste nur 3 Kopien von irgendwas hinschicken und es hat gepasst so.
Ja.
Aber in meinem Kopf war, ich
gehe. Es war halt noch offen. Auch.
Genau, das ist halt noch offen. Ist so.
Ja.
Und das ist mein Highlight der Woche.
Das ist ein schönes Highlight der Woche. Ja. Ich habe nicht viel zu ergänzen. Und deswegen würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche.
Bis dahin.
Tschüss. Ciao.
Gefühltes.
Ganz kurz noch zu Christian Andersen. Eines Abends während eines Abendessens, als Dickens einer der anwesenden Damen seinen Arm entgegenstreckte, rutschte Andersen vom anderen Ende des Raums hinüber, panisch, packte ihn selbst und ging dann mit Dickens im Arm ins Esszimmer.
Nicht dein.
Das finde ich super lustig, dass er halt einer Frau das entgegenstreckte und dann kam der so angerannt, das ist für mich, aus dem Weg, er liebt mich. So viel dazu.